Subkutan Podcast. Kultur zum Mitnehmen. Radio Bern, Radio.
Subkutan. Kultur, wo unter die Haut geht.
Culture that gets under your skin.
Es ist wieder soweit, Mittwoch. Ihr hört Radio Bern und hört Subkutan, die Magazinsendung rund ums aktuelle Kulturleben. Heute schnuppert Subkutan Höhenluft und beschäftigt sich mit den Schweizer Bergen. Aber was haben die Berge eigentlich für eine kulturelle Bedeutung? Der Beat Hechler, der Direktor vom Alpinen Museum Bern, hat eine Antwort auf diese grosse Frage.
Ich glaube, man kann schon sagen, dass die Alpen über Jahrhunderte ein Raum war, der nicht nur getrennt hat, sondern auch verbunden hat. Es hat immer Verkehr über die Alpen gegeben. Und da haben die Einheimischen in diesem Alpenraum von dem profitiert, sind in das involviert gewesen, aber die sind nicht auf die Berge gestiegen. Die Berge sind einfach etwas gewesen, wo ihnen Unheil gebracht haben und Probleme geschafft haben. Also das auf Berge aufklettern ist eigentlich in dem Sinne fast eine moderne Erfindung im 19. Jahrhundert, wo eben zuerst die Engländer kommen und dann die Schweizer finden, so mit gewissen patriotischen Gefühlen auch, dass man das jetzt nicht darf, den Fremden überlassen. Irgendwann kommt der Tourismus ins Spiel, also das Geld verdienen, dass wenn da ein Interesse ist, dass wenn man die Leute auf Berge führt, dass man Geld verdienen kann.
Vom Museumsdirektor Beat Hechler gibt es noch mehr zu hören in dieser Sendung. Die Evelyn Oechslin war nämlich im Alpinen Museum und stellt euch die aktuelle Ausstellung vor. Im Beitrag von Julia Meyer geht es dann um die Frage, auf welchem Weg die Aarekissel aus den Bergen zu uns ins Flachland gekommen sind. Und bei uns im Studio rede ich heute ein paar Tage mit meiner Chefin. Theresa Bayer gibt mir Auskunft über die neue Schweizer Volksmusik. Und wer wissen will, wer ich bin und wem die Stimme gehört, mein Name ist Tristan Jäcki. Schön, seid ihr dabei.
Subkutan.
Alpine Museum in Bern. Lang hat es vor sich hergestaubt und jahrzehntelang die gleichen Ausstellungsstücke gezeigt. Und das grosse Relief. Irgendwann hat man es gesehen. Mit dem neuen Museumsleiter Beat Hechler weht jetzt aber ein frischer Wind im Alpine Museum. Mit Wechselausstellungen zieht er ein ganzes neues Publikum an. Aktuell läuft im Alpine Museum die Ausstellung «Helvetia Club». Eine Ausstellung über den Schweizer Alpenclub SAC. Und mit dem SAC hat das Museum so seine Geschichte. Das Alpine Museum ist nämlich 1905 vom SAC gegründet worden. Die Beziehung wird in der Ausstellung «Helvetia Club» wieder aufgegriffen. Evelyn Oechslin hat mit dem Direktor vom Alpine Museum über die Ausstellung und über die Ausrichtung vom Museum geredet.
Die Ausstellung «Helvetia Club» im Alpine Museum zeigt die 150-jährige Geschichte vom Schweizer Alpenclub SAC. Diese Geschichte ist eng verknüpft mit der Schweizer Kulturgeschichte und spiegelt politische und gesellschaftliche Entwicklungen in der Schweiz wider. Der SAC und das Alpine Museum gehen aber ganz unterschiedlich mit dem Thema Bergen um. Wie der Beat Hechler, der Leiter vom Alpine Museum, im Interview erklärt.
Es gibt aber vielleicht einen grossen Unterschied, dass wir das Thema hier in einer übersetzten Form darstellen, mit Mitteln von der Kultur, manchmal auch von der Kunst. Und dass viele SAC-Mitglieder ihre Bergbegeisterung vor allem damit leben, dass sie selber in die Berge gehen. Es gibt einen engen Bezug, historisch gesehen, durch die Sammlung. Dass der Grundbestand von diesem Haus stand gekommen ist, weil der SAC-Sektion Bern das dann mal quasi in ein Haus überführt hat und in den 30er Jahren aus dem eine Stiftung gemacht hat. Also quasi der Kern vom Museum ist aus dem Verein heraus gewachsen.
Der SAC wird in der Ausstellung «Helvetia Club» vom Alpinen Museum anhand vom Aufbau einer SAC-Hütte vorgestellt. Man kommt rein in den Aufenthaltsraum, kann die Hüttenküche anschauen und sich im Massenlager anfläzen und über Kopfhörer die Aussagen von Leuten über den SAC anhören. Verschiedene Aspekte werden in der Ausstellung angesprochen. Neben dem Standort der verschiedenen Hütten und ihrer Belieferung mit Ressourcen und Energie sind es nicht zuletzt auch heiklere Themen. Im sogenannten Frauenzimmer wird der Ausschluss von Frauen aus dem SAC bis 1980 thematisiert und auch Uneinigkeiten darüber, wer sonst noch darf, in den Club aufgenommen werden dargestellt. Die SAC-Mitglieder machen etwa 15% vom Museumspublikum aus. Wie haben Sie auf die neue Art von Ausstellung reagiert?
Ja, es ist eigentlich gar nicht so anders als jetzt sonst das Publikum. Also es ist schwierig zu sagen, man kann jetzt nicht sagen, es gibt dort wie eine SAC-Reaktion, sondern es ist, glaube ich, generationenabhängig. Es gibt, wir haben im Moment relativ viele, auch ältere Frauen, die einen SAC-Hintergrund haben, die als Gruppe von Frauen hierher kommt, ganz bewusst, weil sie das möchten sehen und insbesondere auch von A bis Z den Film im Frauenzimmer schauen und das diskutieren, da noch zum Mittagessen. Also das finde ich so ein Engagement, sich mit dieser Geschichte zu beschäftigen. Das ist, glaube ich, die Zeit, wo man sagt, es ist gut, machen wir das, es ist wichtig, um noch selber Geschichten zu erzählen. Und es gibt natürlich auch, würde ich sagen, vielleicht eher so ein wertkonservativere SAC-Mitglieder gibt es auch, die zum Teil nicht einmal mitbekommen haben, dass wir das Haus im Moment geändert haben, die eigentlich da die Relief suchen und enttäuscht sind, dass die jetzt nicht mehr dastehen. Das ist eine Minderheit, generell auch bei den SAC-Mitgliedern, aber so ein bisschen in diesem Spannungsfeld ist das drin.
Das Alpine Museum hat grosse Veränderungen durchgemacht. Beim Umbau ist die Sammlung, die dort jahrzehntelang gezeigt wurde, Wechselausstellungen und einem Kaffee gewichen. Seit der Neueröffnung im März 2012 zeigt sich das Museum als Haus, das ein breites Publikum mit wechselnden aktuellen Themen möchte ansprechen. Der Leiter vom Alpinen Museum, Beat Hechler, zieht regelmäßig Bilanz über die Wirkung der Veränderung und vom Umbau. Nach einer Zeitspanne von 4 Jahren möchte er mit dem Museum an einem anderen Ort sein.
Und anderen Ort heisst bekannter sein, mehr Besucher haben, andere Netzwerke, also andere Verbindungen wie Projektstand kommen, auf verschiedenen Ebenen, dass sich dort etwas verändert hat. Und ich glaube, da sind wir nach dem ersten Jahr eigentlich gut unterwegs, dass wir im ersten Jahr mehr Besucher hatten in 9 Monaten als in allen Jahren vorher in 12 Monaten. Das ist noch nie, sind noch nicht so viele, aber es ist immerhin, also 22'000 sind das gewesen. Aber es geht in die richtige Richtung. Und ich merke auch, dass ein neues Publikum jetzt langsam auch kommt, wo früher vielleicht nicht so viel da war. Ich hatte Lust, Berg-Themen aus der ganzen Welt da stattzufinden und nicht, dass unser Horizont bei der Eigenmönch und Jungfrau aufhört.
Das war der Museumsdirektor Beat Hechler. Die Ausstellung «Helvetia Club» dauert noch bis am 30. März 2014. Mehr Infos gibt es im Netz auf www.alpinesmuseum.ch. Musik aus dem Bündnerland. Corinne Gurschellas mit La Pura.
Subkutan.
Das Guckisberglied. Ja, das könnte man ja. Vielleicht auch noch ein wettes Fraueli zu Merit gehen. Dann wird es aber schon langsam dünn. Das hat vielleicht auch seine Gründe. Wahrscheinlich ist die Schweizer Volksmusik einfach nicht so hip. Eine ganze Zielete von Musikerinnen und Musikern sieht das aber ziemlich anders. Seit einigen Jahren haben sie den Besen rausgeholt, um die alten Klänge ordentlich zu entstauben. Und dieser neuen Schweizer Volksmusik widmen wir uns jetzt im Subkutan Live-Interview. Hier im Studio ist dazu Theresa Beyer. Neben Subkutan ist sie Musikethnologin und schreibt an ihrer Doktorarbeit zur neuen Schweizer Volksmusik. Theresa Beyer, heute geht es ja bei uns um das Thema Berge. Welche Rolle spielen denn Berge in der Schweizer Volksmusik?
Ja, also die Berge, die kommen natürlich in den Liedtexten vor. Aber wir haben ja am Anfang der Sendung gehört, dass die Berge im 19. Jahrhundert mit dem Tourismus zum Idyll wurden. Und ähnlich war es dann auch mit der Musik. Also Jodel, Alphorn, Schwitzeröglie, das wurde ja im 19. Jahrhundert dann der Soundtrack zu diesem Idyll. Und es gibt auch ganz viele Bilder so vom Anfang des 20. Jahrhunderts. Da sieht man dann so eine sonnige Berglandschaft und ein Kuhhirte steht da und bläst ins Alphorn und um ihn drumherum tanzen frei und fröhlich so Frauen in Trachten. Und das ist natürlich kein Abbild der Musikrealität in den Bergen, sondern eine Projektion, eine Sehnsucht der Städter nach einem unbeschweiten Ort, wo man tanzen kann.
Jodel, Alphorn und Schweizeröhrgeli, das stimmt, das ist irgendwie wirklich der Klang von der Schweiz. Was ist denn eigentlich Schweizerische dran?
Ja, wenn man das so ein bisschen rückverfolgt, dann ist ziemlich wenig daran wirklich schweizerisch. Also das Alphorn, das gibt's auch in ganz vielen anderen Bergregionen, in Tibet, in den Pyrenäen. Und in der Schweiz gab's das eigentlich nur vereinzelt und meistens waren das auch sehr kurze Alphörner, also nicht diese 3 Meter Länge, die wir heute kennen. Und verbreitet wurde es dann so richtig erst in den 30er Jahren zur Zeit der geistigen Landesverteidigung. Und ähnlich war es auch mit dem Jodel. Der Jodel wurde auch in dieser Zeit schweizweit eingeführt. Eigentlich war er vor allem bekannt für das Tirol. Und was das Schwitzeröglie betrifft, musste ich auch enttäuschen. Das wurde nämlich aus Wien importiert.
Du hast davon geredet, dass zur Zeit der geistigen Landesverteidigung Alphorn und Co. plötzlich in Schwang gekommen sind. Was bedeutet das für die Musik?
Ja, also es gibt so ein Jodel-Lehrbuch aus den 30ern und da steht drin, dass alles Unschweizerische an der Musik erbarmungslos auszumerzen ist. Und das ist natürlich ziemlich paradox, weil es ja diese Schweizer Musik gar nicht gab. Und daher musste einfach ziemlich viel erfunden werden. Also zum Beispiel, welche Besetzung eine Ländlerkapelle hat oder wie das Jodellied zu sein hat, auf welchen Silben gejodelt werden darf. Und das wurde dann festgeschrieben, mit der Zeit verinnerlicht und weitergegeben. Und deshalb ist eigentlich diese künstliche Tradition überliefert bis heute. Also seit den 50ern gab es da auch nicht viel Veränderung und irgendwann wurde Volksmusik dann auch langweilig.
Naja, jetzt gibt es aber seit ca. 15 Jahren das Bedürfnis, die Musik trotzdem weiterzuentwickeln, nochmal aufzugreifen, damit zu spielen. Woher kommt das?
Ja, also die Welle kommt ähnlich wie das Schweizeröglie und der Jodel auch aus Österreich. Aber ich denke auch, dass so die Konjunktur der Weltmusik da viel Einfluss hatte. Und ganz wichtig finde ich aber auch für diesen Boom, den wir jetzt in der letzten Zeit haben, dass es seit 2006 bei Pro Helvetia eine Förderkategorie gibt für neue Schweizer Volksmusik. Und das hat dann viele Musikerinnen und Musiker dazu angeregt, sich mal ihre eigenen Traditionen noch anzuschauen.
Du hast ein Lied mitgebracht, was hören wir?
Ja, ich habe ein Lied dabei von den Helvetic Fiddlers. Das ist eine Band, die sich um die alte Geigentradition in der Schweiz kümmert. Und ich finde das insofern spannend, als dass es ja nun nicht wirklich das ist, was man mit Schweizer Volksmusik assoziiert, sondern vielleicht eher mit Skandinavien oder so. Und das, was ich jetzt dabei habe, ist eine Ballade, für die nur der Text überliefert war. Also die Musik war verschollen und die Musiker von den Helvetic Fiddlers haben sich jetzt zu diesem alten Text eine neue Melodie ausgedacht.
Es sei ein Malzwock-Spielen gewesen, Hupf am Zulass, nur gar ein Reiche und ein Arme. Musik. sagen, lass mir den Knaben allein. Wilt ihr mein jüngster Bruder gern? Hopf am Zuhörers Nummer, Nummer, was Vaters Mut ist was Vaters Gut geheißt Eili. Der Jungknab hinter dem Hagel lag, hopf am Zuhörers Nummer, Nummer ga, hört dem Reden Sandy. Meine Simmeben im Sinne lag, hopfen zu Erlass, Nummer, Nummer da. Uwe Drissoline.
Es war einmal zwei Gespiele von den Helvetic Fiddlers. Das Lied hat unser Studiogast Theresa Bayer mitgebracht. Mit ihr unterhalte ich mich über neue Schweizer Volksmusik. Woran unterscheiden sich jetzt die Helvetic Fiddlers von der traditionellen Volksmusik, Theresa Bayer?
Also ich denke, ein ganz wichtiger Punkt ist, dass die Helvetic Fiddlers Profimusiker sind und nicht Hobbymusiker wie viele Volksmusikanten. Und sie kommen aus Städten, sie haben eine klassische Musikausbildung und sich jetzt eben mit diesen alten Traditionen beschäftigt. Und dabei haben sie auch einen musikwissenschaftlichen Anspruch. Sie forschen, wie diese Geigenspieltechniken waren vor 150 Jahren. Sie graben alte Lieder aus, geben Liedersammlungen heraus und haben sozusagen diese Mission, diesen alten Fiddle-Sound wiederzufinden.
Gibt es noch weitere Zugang?
Ja, also wie gesagt, die Helvetic Fiddlers haben diesen klassischen Hintergrund. Es gibt aber auch Musikerinnen und Musiker aus dem Jazzbereich, die machen dann oft so experimentelle Volksmusik. Es gibt aber eben auch Musikerinnen und Musiker, die in Volksmusikfamilien aufgewachsen sind und jetzt versuchen, diese Musik an andere Orte, an ein anderes Publikum zu führen.
Was sind das für Ort?
Das sind zum Beispiel eine ganze Reihe Festivals, die im Sommer stattfinden. Jetzt als nächstes Alpentöne in Altdorf, wo es dann auch so ein Publikum gibt von Kunstmusik bis Weltmusik. Also verschiedene Menschen kommen da zusammen und sind sehr neugierig auf die Schweizer Volksmusik. Aber generell ist es schon noch so, dass viele Veranstalter erstmal abgeschreckt sind durch den Begriff Volksmusik oder durch das, was sie damit verbinden. Also so richtig sexy ist es noch nicht.
Trotzdem sieht man bei diesen Festivals, was sich so tut in der neuen Schweizer Volksmusik. Theresa, wo steht die neue Schweizer Volksmusik heute?
Also das, was ich jetzt so in letzter Zeit mir angeschaut habe, da habe ich beobachtet, dass viele Befreiungsschläge einfach mal hinter sich gebracht sind. Also das, was der Jodlerverband als Normen hat, das interessiert die jetzige Szene der neuen Schweizer Volksmusik eigentlich wenig. Und dann ist es aber auch so, dass es viele Musikerinnen und Musiker gab, die mal einen Abstecher gemacht haben in die Schweizer Volksmusik, für die sich das Thema dann aber schnell erschöpft hat. Und interessant ist, glaube ich, jetzt auch die Tendenz, in Luzern kann man an der Jazzhochschule Volksmusik als Schwerpunkt studieren. Und da bin ich sehr gespannt, was da nachwächst.
Theresa Bayer, herzlichen Dank fürs Gespräch. Theresa Bayer bei uns im Radiostudio. Theresa Bayer forscht zur neuer Volksmusik. Das ist Rabe 95,6 und ihr gehört Subkutan, Magazinsendung rund ums aktuelle Kulturleben. Heute zum Thema Berge. Vom Berg ins Flussbett. Diesen Weg gehen wir jetzt an unserer Sendung. Und diesen Weg haben auch die Milliarden von Kieselsteinen gemacht, die heute im Flussbett von der Aare hüpfen und klimpern. Aber woher kommen sie genau, diese Kieselsteine? Und wie sind sie aus den Alpen ins Unterland gekommen? Im Rahmen des Festival Erlebnis Geologie kann man den Kieselsteinen das Wochenende auf die Spur gehen. Julia Meier hat den Geologen Jürg Meier getroffen, der die Untersuchungen im Kieselkrimi leitet.
Wer zu Bern wohnt, nicht wasserscheu ist und bei einem Aarenschwumm auch mal den Kopf unter Wasser hat, der kennt das Geräusch. Die Kieselsteine, die in der Aare hüpfen, wirbeln, klimpern. Woher kommen sie eigentlich, die Kieselsteine, die das schöne Geräusch machen? Wie sind sie von den Bergen bis nach Bern gekommen? Das ist eines von vielen Rätseln, die nächstes Wochenende am Festival Erlebnis Geologie gelöst werden. Das Festival findet in der ganzen Schweiz statt und wird aufzeigen, welche Bedeutung das die Geologie in unserer Gesellschaft hat. Die Kieselsteine der Aare sind das Thema von zwei Veranstaltungen, die zu Wabern im Eichholz stattfinden. Mit dem Geologen Jürg Meier kann man die verschiedenen Steinsorten lernen kennen und herausfinden, auf welchem Weg sie in die Aare kommen. Ich treffe den Jürg Meier vor Ort.
Ich stand jetzt hier am Eichholz bei der Aare und staune. Eigentlich ist ja das Thema, das wir hier haben, Kieselsteine, Kieselkrimi. Woher kommen die? Was findet man für Kieselsteine? Und man sieht einfach keinen einzigen Kieselstein.
Die Aare hat nämlich immer noch Hochwasser. Und die typischen Kieselbänke von Eichholz sind von gewaltigen Wassermengen überspült. Aber der Jürg Meier verspricht, bis am Wochenende hat es schon genug Kieselsteine im Eichholz. Falls nötig, sorgt er persönlich dafür. Auch für unser Treffen hat er vorgesorgt und ein paar Muster aus seiner Kieselsteinsammlung mitgebracht. Das erste, was er mir zeigt, ist ein dunkelgrauer Stein mit einer schönen Zeichnung von weissen Adern. Das zweite Beispiel aus der Sammlung ist ein Stück Granit. Ein spezieller Granit in einem hübschen Grünton.
Und dann hat es eigentlich so das schönste und spannendste Gestein von hier unten. Es sieht eigentlich fast aus wie ein Schwartenmagen, den man in der Metzgerei kaufen kann. So etwas rosarot gesprenkeltes, oder? Mit so verschiedenen Rot- und Braun- und Grautönen. So etwas zusammengemischtes. Ein ganz spezielles Gestein.
Das spezielle Gestein sieht nicht einfach nur interessant aus. Es hat auch eine spannende Geschichte. Entstanden ist das Gestein nämlich durch einen Vulkanausbruch. Das sieht Jürg Meier am Stein an. Für einen Geologen sind Steine nämlich wie Geschichtsbücher. Er hat zwar nur einen trockenen, toten Stein in der Hand, aber in seinem Kopf sieht der Geologe eben zum Beispiel einen feuerroten, donnernden Vulkanausbruch.
Oder dann, wenn er irgendeinen Kalkstein hat, dann ist das plötzlich nicht mehr so ein langweiliger grauer Stein hier an der Aare, sondern dann ist das ein Tropenstrand mit Korallenriff, mit kleinen Meerestieren, die hier oben schwimmen. Und das ist alles eigentlich in den Steinen geschrieben, wenn man sie versteht zu lesen.
Der Jürg Meier weiss, wie die verschiedenen Gesteinarten entstanden sind. Aber wie sind die Steine denn jetzt ins Aarebett gekommen?
Die normale Vorstellung ist, ja, die kommen aus dem Oberland, irgendwo so vom Grindelwald oder vom Grimselpass her und so. Und wenn man dann dort schaut, sieht man, nein, das kann nicht sein. Die Steine findet man einfach nicht dort.
Von Grindelwald kommen sie also nie, die Steine. Und via Thunersee übrigens auch nicht. Woher kommen sie denn? Der Jürg Meier will es nicht verraten. Nur so viel gibt der Geologe von seinem Kieselsteinkrimi Preis.
Sie liegen hier im Eichholz jetzt als Kiesel im Fluss und sie sind schon einmal vorher als Kiesel in einem Fluss gelegen, aber vor etwa 25 Millionen Jahren. Und zwischendrin ist noch etwas wieder mit ihnen passiert, bis sie dann schlussendlich hierher gekommen sind.
Wer will wissen, wie das Kieselsteine den Weg in die Aare gefunden haben, muss am Wochenende ins Eichholz gehen. Dafür schenkt uns der Jürg Meier einen Blick in die Zukunft.
In 10 Millionen Jahren hier im Eichholz sind wir 1000 Meter höher. Die Alpenbildung ist noch nicht abgeschlossen. Wahrscheinlich werden wir hier in Bern dann Alpen-City sein, auf sagen wir mal 1500 Meter Höhe.
Und wie lange geht es, bis Bern endlich am Meer ist?
In 50 Millionen Jahren wahrscheinlich ist dann hier einigermaßen eingeebnet. Freie Sicht aufs Mittelmeer ist dann Realität. Es geht ein bisschen länger, als die Jugendbewegung von den 80er Jahren gehofft hat, aber irgendwann wird es Tatsache sein.
Die Veranstaltung «Aarekiesel – Mehr als einfach Steine» findet am Samstag, 8. Juni im Eichholz statt. Die Veranstaltung «Kieselkrimi», woher kommen die Aarekiesel von Bern, am Sonntag, 9. Juni. Vom Eichholzhaus eine Exkursion aarenaufwärts. Das alles im Rahmen vom Festival Erlebnisgeologie. Samstag, 8. und Sonntag, 9. Juni in der ganzen Schweiz. Den Link zum Festival gibt es auf rabe.ch. Und alle Subkutansendungen auch als Podcast zum Nachhören. Ein herzlicher Dank an dieser Stelle auch noch an Andy Jacomet. Von seiner Webseite kommen Kieselsteingeräusche, die wir im Beitrag von der Julia Meyer gerade gehört haben. Die gibt es auch im Internet www.jacomet.ch. Heute in der Berner Kulturagenda. Ein Überblick zum Theaterfestival «Wem gehört die Stadt?», organisiert vom Schlachthaus Bern. Das Festival findet aber nicht im Theaterraum, sondern in der Strasse von Bern statt. Am Dienstag, am 11. Juni, liest Khalid Al-Khamisi. Im Ono stellt er sein neuestes Buch «Archinoa» vor. Und Berner Kulturagenda fragt, warum der Schriftsteller in Ägypten so bedeutsam ist. Und dann wird noch der Reihe Klartext abgeschlossen. Im Interview redet Peter Kraut über Kultur, Marketing und Selbstvermarktung. Der Peter Kraut ist stellvertretender Leiter Musik an der Hochschule der Künste Bern. Die Berner Kulturagenda gibt es ab heute auch im Postfach als Beilage vom Anzeiger. Und ansonsten auch im Netz kulturagenda.be. Damit kommen wir auch schon wieder zum Ende der heutigen Sendung. Die nächste Ausgabe von Subkutan gibt es heute in einer Woche. Dann fragen wir, ja Sterne, Feufi, wem gehört er jetzt eigentlich, der öffentliche Raum? Ein erster Beitrag zum Thema, wem gehört der öffentliche Raum, gibt es morgen im Rabe Info. An der heutigen Sendung haben mitgewirkt Evelyn Öchslin, Theresa Beyer und Julia Meyer. Verantwortlich für Subkutan, Julia Meyer und Theresa Beyer. Und mein Name ist Tristan Jäcki. Die Sendung kann man auch ab heute Nachmittag im Subkutan Podcast Archiv auf rabe.ch finden. Wenn ihr Vorschläge, Fragen oder Kritik für uns habt, dann schreibt es doch. Und zwar an die folgende Adresse subkutan@rabe.ch. Wir freuen uns über alle Arten von Feedback. So viel Subkutan für heute. Schön, seid ihr dabei gewesen. Wenn es euch Spass gemacht hat, dann schaltet doch auch nächste Woche wieder ein. Bis dahin, kommt gut in die Woche, habt euch gern. Macht's gut. Tschüss miteinander und ciao zusammen.
Subkutan. Kultur, wo unter die Haut geht.
Culture that gets under your skin.
Rabe.